Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein kann. Das freut mich. Ich bin immer wieder gerne hier in unserer ganz benachbarten Partnergemeinde in Darmstadt. Im Rhein-Main-Zentrum sind wir ja nah miteinander verbunden. Und ich möchte heute ein bisschen anknüpfen an das, was vorhin hier mit der Kindersegnung war. Kinder sind ja Menschen, Teil von unserer Gesellschaft, die jetzt anfangen, für diejenigen, die zum ersten Mal in die Schule gehen, sich so auf das Leben vorzubereiten. Und Schule bedeutet, dass wir als Gesellschaft sie auf das vorbereiten, was irgendwann kommt. Dass wir ihnen Dinge beibringen, auch als Eltern oder als Gemeinde, als Gesellschaft, die sie vorbereiten auf das, was irgendwann kommt in ihrem Leben, nicht nur in ihrem Job. Und die spannende Frage für Schule ist ja, was sollen die denn jetzt lernen? Also was soll denn jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten irgendwie passieren, damit sie dann irgendwann vorbereitet sind auf ein Leben in unserer Gesellschaft, damit sie einen Teil beitragen können und sich zurechtfinden können in unserer Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die stark im Wandel ist. Ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen von Richard Florida vor 2-3 Jahren, ein ganz furchtbar dickes Buch, es war furchtbar schwer zu lesen, aber total interessant, das heißt The Rise of the Creative Class, also das Erwachsen der kreativen Klasse. Und in diesem Buch vertritt Richard Florida die These, dass er sagt, dass Kreativität das wichtigste Kapital, das wichtigste menschliche Kapital ist, was wir lernen müssen zu entdecken und zu fördern, sagt er. Also er sagt, er beschreibt einen gesellschaftlichen Wandel und er sagt, zum Beispiel im Jahr 1900, da war die Mehrheit der Menschen damit beschäftigt, zu produzieren. Also das war das Industriezeitalter und die meisten Menschen waren dafür da oder haben ihre Arbeitszeit damit verbracht, zu produzieren, Dinge herzustellen. Innerhalb von 2 Generationen hat sich das aber sehr gewandelt. Mitte des 20. Jahrhunderts war auf einmal Produktivität nicht mehr so wichtig für Menschen zu tun, weil das alles ersetzt wurde durch Maschinen. Also da, wo vorher ganz viele Leute gearbeitet haben, um Dinge herzustellen, wo vorher vielleicht 20 Leute in einer Schreinerei Stühle gebaut haben, standen auf einmal 3 Maschinen und nur noch ein Techniker, der das darauf aufgepasst hat. Und er sagt, dieser Wandel war dann der Wandel hin zu Service. Das heißt, die meisten Menschen waren nicht mehr in der Produktion beschäftigt, sondern mehr in Dienstleistungen. Aber auch das wandelt sich immer mehr. Wenn ich in Frankfurt heute in eine Bank gehe und mein Geld abhebe, dann stehe ich nicht mehr an einem Automaten, da sind nicht mehr 5 Automaten, wo mich Leute bedienen, wo Menschen arbeiten, die mir dann meinen Service geben, sondern ich gehe zu einem Automaten. Und einmal im Monat kommt ein Techniker und wartet die Automaten. Das heißt, das beschreibt Richard Florida, dass wir in einem Wandel leben, wo selbst Service immer mehr, also Dienstleistung immer mehr etwas wird, was von Computern und Maschinen übernommen wird. Das heißt, was ist jetzt letztendlich das, wo wir Menschen noch für da sind, wenn wir nicht mehr für Produktion hauptsächlich oder für Dienstleistungen da sind? Was ist das, worauf wir uns und nicht nur natürlich am meisten diejenigen unter uns, die noch jung sind und die sich jetzt in der Schule auf diese Gesellschaft vorbereiten, für uns alle gilt das. Was ist das, wo wir drüber nachdenken müssen, was wir erlernen müssen, um in dieser Gesellschaft dabei zu sein und mitmachen zu können. Und Richard Florida sagt, das, was im 21. Jahrhundert der wichtigste Beitrag von uns Menschen sein wird, ist Kreativität. Und zwar nicht nur Kreativität im Sinne von Bildern malen und Musik schreiben und so etwas machen, also so die kreativen Künste, sondern Kreativität im Sinne von Problemlösungen, von Innovation, von Neuem entwickeln, von neuen Ideen entwickeln und davon, dass wir Menschen sind, die kreativ denken können, kreativ arbeiten können, kreative Beiträge zu unseren Teams in unserer Arbeit oder kreativ uns selbst weiterentwickeln, die Leute, für die wir verantwortlich sind, dass wir Menschen sind, die vielleicht auch, wenn wir Verantwortung für andere tragen, wenn wir in Leitungspositionen sind, wie können wir uns selbst und diejenigen, für die wir verantwortlich sind, kreativ weiterentwickeln? Und diese Frage möchte ich heute Morgen stellen. Weil ich glaube, dass gerade in einem urbanen Zentrum, in dem wir leben, im Rhein-Main-Kreis, Rhein-Main-Gebiet, dass das noch viel stärker so ist. Dass wir überlegen müssen, wie können wir Kreativität fördern? Und auch die Frage, welcher Teil oder was, also trägt eigentlich unser Glaube irgendetwas zu dieser Frage bei? Also können wir irgendwie das, was wir in unserem Glauben erleben, was wir in Kirche ja feiern, für Kreativität, für das Nachdenken über Kreativität nutzen? Und meine These ist, es gibt keine kreativitätsförderndere Botschaft als das Evangelium von Jesus Christus. Und das möchte ich heute Morgen ein bisschen mit euch entfalten. Und ich habe einen Text dafür mitgebracht aus Genesis 2, 2 Verse aus der Geschichte über die Schöpfung, also von ganz am Anfang. Ich lese vor aus Genesis 2, Vers 19 und 20. Da steht, Gott formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, mit dem er leben konnte und der zu ihm passte. Und aus diesem Text möchte ich gerne 4 Punkte über das Thema Kreativität machen, nämlich erstens die Quelle der Kreativität, zweitens Berufung zur Kreativität, drittens der Kampf um Kreativität und viertens die Freiheit für Kreativität. Erstens, die Quelle der Kreativität. Dieser Text ist ja Teil der Schöpfungsgeschichte, also Teil der Geschichte ganz am Anfang der Bibel. Und Christen sind ja Menschen, die in ihrem allgemeinen Glaubensbekenntnis immer damit anfangen, dass wir sagen, wir glauben an Gott, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Also das heißt, die christliche Idee von der Welt ist, dass sie nicht irgendwie entstanden ist oder durch einen Götterkampf wie in manchen anderen Religionen oder so, sondern dadurch, dass ein Gott da war und die Welt noch nicht da war und er sie dann geschaffen hat, also kreiert hat. Und wenn man das Wort Schöpfer nimmt und ins Lateinische zieht, dann hat man genau das Wort Kreativität, nämlich den Kreator. Also die Quelle der Kreativität finden wir in unserem Glauben. Wir haben im Glauben Zugang zu dem Kreativen schlechthin. Gott ist der Kreative. Er hat alles geschaffen aus dem Nichts. Er war derjenige, der alles gemacht hat. Und unsere Schöpfung, das haben manche von euch vielleicht im Urlaub auch wieder gesehen, ist voll von so Schönem. Also unsere Welt ist ein reinstes Kunstwerk. Sie ist ja, für mich ist das immer einer der stärksten Hinweise darauf, dass es unseren Gott wirklich gibt und dass unsere Welt durch einen Schöpfer entstanden ist, nämlich dass so viel Schönes da ist. Also wenn unsere Welt nur nützlich sein müsste, ja, dann wäre die ganz anders. Dann würde es so schöne Dinge gar nicht geben wie einen Sonnenuntergang und die Schönheit der Berge oder Leute, die tauchen waren, haben vielleicht die Unterwasserwelt gesehen oder irgendein Sternenhimmel, alle diese Dinge. Und dann nehmen wir einfach nur das Thema Ernährung. Wenn man isst, das ist ja nicht nur dafür da, um sich irgendwie am Leben zu erhalten. Also unser Essen ist doch mit so viel Genuss verbunden. Kann es sein, wenn man das Richtige ist. Es gibt auch Menschen, die genießen nicht alles. Aber es gibt so leckere Dinge. Und das ist doch nicht nur dafür da, dass wir am Leben bleiben, sondern es ist dafür da, dass wir es genießen können. Und das deutet doch hin darauf, dass es jemanden gab, der das so wollte. Also wenn man in Frankfurt in ein Museum geht und sich ein unglaublich tolles Bild anguckt, dann kommt man doch irgendwann auf die Idee und sagt, das muss jemand doch toll gemalt haben. Wow, das muss ja ein genialer Typ gewesen sein. Und genauso ist Gott. Gott ist der Schöpfer, der Erfinder, der Kreator von allem, was es gibt, von unserer ganzen Schöpfung. Und das ist Quelle der Kreativität. Die ganze Welt ist ein Kunstwerk Gottes. Und wenn wir Kreativität lernen wollen, wenn wir im Thema Kreativität weiterkommen wollen in unserem eigenen Leben, dann haben wir im Glauben Zugang zu dem, der wirklich kreativ ist. Und das ist auch durch die ganze Geschichte immer wieder Inspiration und Motivation und Quelle der Kreativität für alle möglichen Künstler gewesen. Ich glaube doch gerade, dass unser Kontinent Europa ein Zeugnis dafür ist, dass wir einen Gott haben, der ein Kreativer ist. Weil alles, also ganz über viele Jahrhunderte war das, was wir in Europa an Kunst entstanden ist, geprägt von Menschen, die an diesen Gott glaubten. Wenn man solche Namen hört wie Michelangelo oder Bach, das waren Leute, die im Glauben an diesen Gott ihre Inspiration für ihre Kreativität gefunden haben und dann unglaubliche, wunderschöne Dinge gemacht haben, Lieder geschrieben haben, Bilder gemalt haben oder solche Dinge getan haben. Bono, der Sänger der Gruppe U2, hat einmal gesagt, Gott ist für mich die wichtigste Quelle für meine Kreativität. Also wenn du Kreativität ein bisschen lernen willst, wenn du im Thema Kreativität vorankommen willst, dann hast du in Gott die Quelle zur Kreativität gefunden. Punkt 2, Berufung zur Kreativität. Ich finde diesen Text total, obwohl er sehr kurz ist, sehr interessant. Nämlich, es kommt ja dann hier dazu, dass Gott, also am Anfang steht, dass Gott die Erde formte, und das ist das, worüber gerade gesprochen, und dann sagt er, und dann brachte er den Menschen, dass er die Vögel und die Tiere alle benennen sollte. Und genau so sollten sie dann heißen. Ich muss ehrlich sagen, ich stelle mir diese Szene ziemlich witzig vor. Also, ne, ich weiß nicht, wie viele Arten von Tieren gibt, aber es sind ja Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen von unterschiedlichen Tierarten. Das heißt, es war eine Szene, die nicht nur eben 5 Minuten gedauert hat. sondern es hat was länger gedauert. Also, und es steht hier, dass Gott quasi alle gebracht hat und dann hat Adam die benannt. Also vielleicht hat Gott dem Adam irgendwo da im Paradies einen schönen Stuhl hingestellt, einen Tisch mit einem Drink daneben und er hat sich selber hingesetzt, ne, Gott daneben und hat eine Liste gehabt und hat dann immer ein Foto gemacht von dem Tier, was gerade da stand und hat dann eingetragen, wie Adam dieses Tier jetzt genannt hat. Das war wie so eine Castingshow. Ja? Und dann kamen die rein, einer nach, oder können wir zu zweit, ne, nach, eine Sorte nach der anderen. Und dann hat Adam so gesagt, ja, keine Ahnung, wie soll ich dich hier nennen? Und dann mach doch mal ein Geräusch oder dreh dich mal rum oder irgendwie sowas. Und Adam hat sich alles Mögliche ausgedacht an Namen und dann kamen halt zwei rein und Adam hat sich die angeguckt und hat gesagt, ihr sollt Elefant heißen und ihr sollt Zebra heißen und so. Und so ging das wahrscheinlich ziemlich lange. Also wenn man sich überlegt, wie lange das gedauert hat, bis alle Tiere ihren Namen hatten, haben Gott und Adam dabei wahrscheinlich auch ihren Spaß gehabt. Aber der Punkt ist, Gott hat Adam an seinem kreativen Prozess beteiligt. Gott hat Adam, den Menschen, den er gerade gemacht hatte, der selbst Teil dieser Schöpfung war, genommen und gesagt, ich mache das nicht alles fertig und ich sage dir, wie die Tiere alle heißen und du musst es jetzt auswendig lernen, sondern gesagt, ich möchte dich beteiligen an meinem Kreativsein. Und das ist ja auch das, was Menschen von allen anderen Spezies auf diesem Planeten unterscheidet. Wir können kreativ sein. Es gibt noch viele andere Unterschiede, das ist aber ein Unterschied. Adam war dafür da, zu sagen, was die Namen sind. Gott hat gesagt, ich habe die alle gemacht, das war mein Job, aber dein Job ist jetzt, du musst dir die Namen ausdenken. Das heißt, Gott hat Menschen geschaffen als kreative Wesen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, okay, es gibt ja so ein paar Kreative, ne? Bei uns in der Familie gibt es auch so einen, der malt immer und der macht gerne Musik, aber ich bin halt nicht so einer. Nee. Alle Menschen sind bis heute Wesen, die kreativ sein können. Und natürlich gibt es immer so die Spitze des Eisbergs in der Gesellschaft, das sind die tollen Lieder schreiben und die dann heutzutage vorne stehen. Früher wurden die erst berühmt, wenn sie gestorben waren. Und heute ist das ein bisschen anders. Aber jeder Mensch ist kreativ. Es steckt zumindest das kreative Potenzial in jedem. Es muss vielleicht nur geweckt werden. Pablo Picasso, der berühmte Maler, hat einmal gesagt, Menschen werden alle als Künstler geboren. Das Problem ist nur, ein Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen wird. Und das, glaube ich, zeigt ein bisschen das Problem oder die Frage, wie können wir eigentlich Kreativität in uns fördern? Und ich möchte einfach mal so ein ganz praktische Tipps geben, wie man bei sich selber Kreativität fördern kann. Also jetzt nicht nur bei den Kindern, die in die Schule kommen, sondern bei mir. Wie kann ich Kreativität fördern? Kreativität im weiten Sinne. Das Erste, was man machen kann, ist, Adam und Eva waren damals wie Kinder. Und die durften so ziemlich alles dort in diesem Paradies machen, was sie auch wollten. Die hatten auch viele Aufgaben, die mussten auch diesen Garten pflegen und so weiter. Aber sie hatten Zeit, und das zeigt auch ein bisschen, was war auch diese Situation, auszuprobieren. Kinder nennen das Spielen. Und wir Erwachsene nennen das vielleicht dann kreative, inspirative Pause oder sowas. Aber wann hast du Zeit mal, wo du nicht nur Dinge tust, die nützlich sind oder die richtig sind? Unser Leben ist oft so voll von To-Do-Listen und Dingen, die erledigt werden müssen und die alle ganz wichtig sind. Aber wo haben wir Zeit, einfach mal Dinge zu tun, die keinen Sinn machen vielleicht, die einfach nur Spaß machen, die Spielen bedeuten? Der Konzern Google hat das längst verstanden, dass das wichtig ist und hat seinen Mitarbeitern die Aufgabe gegeben, 20 oder 25% ihrer Zeit in etwas zu investieren, mit etwas zu verbringen, was überhaupt nichts mit ihrer Aufgabe, für die sie eingestellt worden sind, zu verbringen. Also die müssen fast einen ganzen Tag oder mehr als einen ganzen Tag, wo sie voll bezahlt werden von Google, mit etwas verbringen, was nichts mit dem Job hat, den sie eigentlich haben. Und all die kleinen Dinge, die wir bei Google so mögen, wie Google Earth oder alle möglichen kleinen Dinge, ne, die sind alle entstanden durch Mitarbeiter in der Zeit, wo sie etwas getan haben, was sie eigentlich gar nicht tun brauchten. Also da ist ein Konzern in einer solchen Art und Weise mal verstanden, wie man das macht, damit Kreativität passiert. Natürlich ist Google da ein außergewöhnliches Beispiel. In manchen anderen Arbeitsbereichen wird man es vielleicht nicht so mit reinbringen können. Aber wie förderst du bei dir selber Kreativität? Das Potenzial, was Gott in dich reingelegt hat. Wo nimmst du dir einfach mal Zeit, kreativ zu sein und zu lernen, wie man Kreativität benutzt? Schaff Freiräume dafür. Und wenn du jemand bist, der verantwortlich ist für andere Menschen, dann vielleicht sogar noch die herausfordernde Frage, wie kannst du bei denen, für die du verantwortlich bist, deine Kinder, deine Mitarbeiter, Vielleicht sogar im Bereich Kirche. Wie kann man im Bereich Kirche etwas machen, Freiräume dafür schaffen, dass wir nicht immer nur Dinge tun, die richtig sind, die gerade notwendig sind, die zu erledigen sind, sondern dass wir mal Momente haben, wo wir Zeit haben für Kreativität, um zu fördern, dass wir kreative Menschen sind und das dann wieder für alle möglichen Bereiche unseres Lebens anzuwenden. Die zweite Sache, die man machen kann, ist, zusammen zu sein oder zu arbeiten mit Menschen, die anders sind. Alle Leute, die über Kreativität schreiben, ich habe in den letzten Jahren versucht, so alles Mögliche zu diesem Thema zu lesen und zu hören, was es gibt, alle sind sich einig, es gibt einen Faktor, der Kreativität fördert wie fast kein anderer, und das ist, dass wir anfangen, zusammenzuarbeiten mit Menschen, die anders sind. Und das ist etwas, was Adam ja hier auch spürt. Ne? Das ist ganz interessant in dem Text. Er merkt, also er sitzt ja da alleine und muss sich alle möglichen Namen ausdenken. Und auf einmal merkt er, das wird ganz schön schwierig. Also nach 783 Namen ist ihm wahrscheinlich einfach nichts mehr eingefallen. Und dann hat er halt gesagt, gut, du heißt jetzt Zebra. Fällt mir nichts mehr ein. Oder so. Und ich glaube, dann hat er ja gemerkt, ne, ich brauche mehr. Ich brauche Leute, mit denen ich zusammen kreativ sein kann. Und das ist so ein gutes Beispiel für es, wenn ein Bäcker Probleme hat beim Backen seiner Brötchen, dann ruft er normalerweise, das ist unsere natürliche Tendenz, einen anderen Bäcker an und fragt ihn, wie er das Problem lösen kann. Und Problemlösung ist ja Kreativität. Aber eigentlich wäre es besser, wenn er nicht einen Bäcker anruft, sondern wenn sein Freund anruft, der Architekt ist. Und sagt, hier, pass auf, ich will dir mal ein Problem schildern. Du hast doch wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung vom Brötchenbacken, aber du kannst mir wahrscheinlich aus deinem Erfahrungs- und Erlebnisbereich etwas sagen, wie ich auf eine Lösung kommen kann, auf die kein Bäcker kommen kann. Und dann kann der Architekt sagen, okay, ich hab wirklich keine Ahnung vom Brötchenbacken, aber pass auf, bei uns, ne, wenn wir ein Problem bei uns auf dem Bau haben, dann lösen wir das folgendermaßen. Und dann kann der Bäcker vielleicht eine Lösung finden, die kein anderer Bäcker, der immer nur Bäcker fragt, finden könnte. Und im gleichen Prozess kann der Architekt etwas lernen für seinen Bereich, wo er nie drauf gekommen wäre. Also in dem Moment, wo wir anfangen, mit Menschen zusammen zu sein und zu arbeiten und auszutauschen, die anders sind als wir, die im anderen Bereich arbeiten, die aus einer anderen Kultur kommen, die vielleicht andere Gedanken haben, andere Weltanschauungen, anders sind als wir, fördern wir Kreativität. Und deshalb ist auch der christliche Glaube und Kirche ein Zeugnis für Kreativität geworden über die Jahrhunderte. Weil in einer Welt, die normalerweise dazu tendiert, dass wir immer nur uns mit uns Gleichen zusammensetzen, ist Kirche immer ein Ort gewesen, wo alle vor Gott gleich sind und sich alle Arten und Weisen von Menschen treffen. Und wo der Architekt wirklich neben dem Bäcker sitzt und wo jemand aus einem anderen Kulturkreis wirklich aus einem hiesigen Kulturkreis zusammensitzt und wo sie sich austauschen und treffen. Und wo Gespräche stattfinden, die uns inspirieren und die uns helfen. Und deshalb ist Glaube, gerade christlicher Glaube, weil der christliche Glaube als einziger sagt, vor Gott sind alle gleich und niemand ist besser und kann irgendetwas leisten, dafür tun, dass er Gottes Gnade verdient, sondern es ist nur geschenkt. Und das vereint Menschen, die sehr unterschiedlich sind, auf eine so tiefe Art und Weise, die dann wahrscheinlich sogar zu Kreativität führt. Wir haben uns als Familie vor einiger Zeit mal hingesetzt in so einer Familienkonferenz, wie man das heute nennt, und haben mit unseren Kindern, die sind jetzt schon so 10 und 8, der Kleine ist 2, der hat noch nicht so viel beigetragen, aber mit unseren großen beiden haben wir uns hingesetzt und haben mal gesagt, wir wollen das gerne fördern, Kreativität, hier bei uns in der Familie. Genauso könnte man das ja im Unternehmen machen, in seinem Team oder in der Gemeinde oder so. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das denn machen? Und dann kamen alle möglichen Ideen. Manche Ideen haben wir als Eltern nicht so gelten lassen. Also unsere Zimmer müssen immer noch aufgeräumt werden. Unsere Mädels hatten so die Idee, wenn wir einfach kreativ sein wollen, dann wäre es super, wenn wir Unordnung haben. Ist ein Punkt, ja, aber wir haben gesagt, nee, aufräumen ist auch gut und das wollen wir nicht machen. Aber eine Sache, die wir zum Beispiel jetzt machen, ich muss den Esstisch von uns zu Hause noch umbauen. Unser Esstisch soll in Zukunft so gestaltet sein, dass wir eine große Rolle Papier haben, die wir vorm Essen drüber ziehen. Und jede Menge bunte Stifte liegen da rum und dann darf gemalt und gepinselt und irgendwas werden und Notizen gemacht werden und Skizzen. Und Unordnung ist erlaubt auf dem Pustschen Esstisch in Zukunft und wir wollen kreativ werden. Oder wir wollen einmal in der Woche irgendwas machen, was wir noch nie zuvor gemacht haben. Haben wir jetzt im Urlaub fast jeden Tag gemacht. Und es war lustig zu sehen, wie unsere Mädels auf einmal angefangen und gesagt haben, boah, jetzt sind wir kreativ, wir haben noch nie vorher das hier gemacht. Also wie kann man Kreativität bei sich selbst und bei denen, die um einen drumherum sind, fördern? Ich glaube, wenn wir bei der Quelle für Kreativität anfangen, bei Gott, und wenn wir verstehen, dass wir selbst aus dem Glauben heraus zur Kreativität eingeladen sind, zur Kreativität berufen sind. Wir sind alle wie Adam kreativ Wesen. Dafür sind wir geschaffen. Nicht nur dafür, aber auch. Aber es gibt, und das ist mein dritter Punkt, einen Kampf um Kreativität. Es gibt ein Problem bei Kreativität. Und alle, die auch über Kreativität schreiben, sind sich einig, dass es einen Kreativitätskiller gibt, der Kreativität so ziemlich überall tötet, wo er hinkommt. Und das ist ganz einfach, die Angst, Fehler zu machen. Dort, wo man sagt, du darfst keine Fehler machen, entsteht so gut wie keine Kreativität mehr. Und Adam hat das ja hier genauso erlebt, ne? Also Adam durfte vollkommen kreativ sein. Gott hat ihm gesagt, du gibst die Namen und ich schreibe die einfach nur auf und du darfst es machen, wie du willst. Also du darfst einem Tier sogar den Namen Pavian geben. Ist nichts Schlimmes dran. Also er hat nicht eine Liste von Regeln gegeben und gesagt, so müssen die Namen alle sein, müssen alle vier Silben haben, müssen alle auf A enden oder irgendwie sowas, sondern gesagt, du hast die totale Freiheit, Namen zu geben, wie du möchtest. Du darfst sogar ein Tier Schwein nennen. Oder so. Und Adam durfte das einfach so machen. Und er hatte die Freiheit, das zu tun. Gott hat nicht irgendwann zwischendurch gesagt, ja, der Name ist aber, nee, der ist unanständig, den darfst du nicht geben. Sondern er hatte die Freiheit. Also das heißt, Freiheit ist notwendig, um Kreativität entstehen zu lassen. Und der größte Killer von Kreativität ist die Angst davor, Fehler zu machen, etwas falsch zu machen. Und es gibt in unserer Gesellschaft verschiedene Faktoren, die Angst, Fehler zu machen, fördern. Und das ist ganz interessant. Ich habe ein Buch gelesen von Ken Robinson, dem Autor verschiedener Bücher über Bildungssysteme. Gibt von dem auch so einen bekannten TED-Talk. Ich weiß nicht, wer von euch TED-Talks guckt. Ich bin begeisterter TED-Talk-Gucker. Und wer das mal eingibt, Ken Robinson und TED-Talk, ist einer der meistgesehensten TED-Talks überhaupt. Und er spricht über die Herausforderung, wie wir Kreativität fördern können heutzutage und sagt, ein Problem ist, dass wir sowohl in unserer Schule, in unserem Bildungssystem, was super ist, ich liebe unser Bildungssystem und ich lebe total gerne in einem Land, was ein gutes Bildungssystem hat, aber es hat trotzdem eine Herausforderung. Und in unseren Unternehmen und in vielem in unserer Gesellschaft diejenigen immer fördern, die keine Fehler machen. Diejenigen kriegen die guten Noten, die keine Fehler machen. So ist es in der Schule, ne? Du kriegst eine 1, wenn du 0 Fehler hattest. Und genauso ist das oft auch in unserem Unternehmen. Wir kriegen Förderung, wenn wir keine Fehler machen. Also vieles, und gerade wir Deutschen sind da enorm gut drin. Das ist ja sogar etwas, was in unserem Land, was weltweit schon berühmt ist. Es gibt einen weltweiten Begriff, also einen Begriff, der schon weltweit Einzug genommen hat in die Literatur. Und das ist die sogenannte German Angst. Wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Wir sind nicht besonders innovativ. Wir haben, und das sind wir auch stolz drauf, ist auch gut, ne? Wir machen Made in Germany, wir haben hohe Qualität, aber hohe Qualität haben wir nur, weil wir so eine geringe Fehlertoleranz haben. Und wir haben so wenig die Freiheit, dass wir sagen, mach, und selbst wenn du Fehler machst, ist es in Ordnung. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal du in deinem Unternehmen oder irgendwo anders einen richtig dicken Fehler gemacht hast. Passiert ja mal, ne? Bei uns Deutschen natürlich viel seltener, aber es passiert mal. Oder jemand anders zum Beispiel in deinem Team einen Fehler gemacht hat und dann die Reaktion war, gut, 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 dass sie es gemacht haben, gut, dass sie es probiert haben. Okay, ist ein Fehler passiert und sie haben auch einiges an Geld versemmelt und viel Arbeitszeit, aber gut, dass sie es probiert haben. Und sie hoffentlich, jetzt können wir alle davon lernen. Gerade wir Deutschen sind so gut da drin, Fehler zu vermeiden. Und das ist tief in unserer Gesellschaft und in unserer Geschichte, glaube ich, verwurzelt. Aber es führt dazu, dass Kreativität, dass der Freiraum für Kreativität etwas ist, was ganz schwierig wird. Der eben schon genannte Ken Robinson hat Folgendes geschrieben. Kinder sind noch Kreativität, weil sie keine Angst haben, etwas falsch zu machen. Natürlich ist Falschmachen nicht das Gleiche wie kreativ sein, aber wenn wir nicht vorbereitet sind, auch mal etwas falsch zu machen, werden wir niemals irgendetwas Originelles hervorbringen. Wenn sie erwachsen werden, haben die meisten Menschen die Fähigkeit verlernt, kreativ zu sein. Sie sind ängstlich geworden, Fehler zu machen. Wir betreiben Unternehmen und Ausbildungssysteme, in denen Fehler das Schlimmste sind, was passieren kann. Das Ergebnis ist, dass wir Menschen ihre kreative Fähigkeit aberziehen. Ich weiß nicht, wie wahr das in deinem Kontext ist, aber ich glaube, dass da was dran ist. Und wenn wir uns selbst und auch die nächste Generation durch unsere Gesellschaft, durch unsere Art, wie wir Kirche bauen, durch die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen, vorbereiten wollen auf eine Welt, in der Kreativität zu einem der wichtigsten Faktoren wird und schon ist, dann müssen wir da irgendwie anders rangehen. Da müssen wir zu unserer Qualität, die wir als Deutsche ja so haben, Kreativität hinzufügen. Und dann müssen wir wahrscheinlich lernen, anders mit Fehlern umzugehen. Und wenn dann zu dem Lehrer in der Schule und dem Boss im Unternehmen noch der Pastor dazukommt, der sagt, Religion bedeutet, dass du vor Gott keine Fehler machen darfst. Und dass das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du vor ihm Fehler machst. Und Religion und Glaube an Gott bedeutet, dass diejenigen die Guten sind, die das am wenigsten machen. Dann wird es ganz schwierig. Weil dann haben wir aus dem christlichen Glauben genau das gemacht, was Religion sonst überall auf diesem Planeten bedeutet. Nämlich eine Leistungsgesellschaft. Eine Religion, in der es diejenigen, die Guten sind, diejenigen gelobt werden, diejenigen gefördert und gesegnet werden, die alles richtig machen. Und wenn unser christlicher Glaube nur noch bedeutet, dass wir die Gebote Gottes halten müssen, damit er uns segnet, dann haben wir genau in die gleiche Kerbe wieder reingeschlagen. Aber ich habe ja am Anfang dieser Predigt gesagt, dass ich glaube, dass es keine kreativitätsförderndere Botschaft gibt als das Evangelium von Jesus Christus. Also wie kommen wir da raus? Was hilft bei der Angst, Fehler zu machen? Vierter Punkt, die Freiheit für Kreativität. Der christliche Glaube ist eben genau nicht das, was ich gerade beschrieben habe. Der christliche Glaube ist eben genau nicht, tu Gutes und dann wird Gott dich segnen. Sondern der christliche Glaube ist doch etwas anderes. Der christliche Glaube hat im Kern eine Botschaft, die wir Evangelium nennen. Ein Kapitel nach dem, was hier steht, in Genesis 3, passiert der größte Fehler der Menschheitsgeschichte. Nämlich, die Menschen, die damals lebten, Adam und Eva, haben sich dafür entschieden, den grundlegendsten und schlimmsten Fehler überhaupt zu machen, nämlich anzufangen zu sagen, wir können das selber machen, wir brauchen Gott nicht mehr, wir wollen nicht mehr mit ihm zusammen sein. Sie haben den sogenannten Sündenfall begangen. Es war der größte Fehler, unter dem die Menschheitsgeschichte und jeder einzelne Mensch bis heute leidet. Aber Gott hat sich dafür entschieden, eben nicht so vorzugehen, wie Religion das normalerweise tut, sondern irgendwann zu sagen, weißt du was, ihr macht halt immer Fehler. Und ihr habt diesen einen Fehler gemacht und es passieren immer wieder neue. Und die ganze Welt heute und die ganze Geschichte von uns Menschen ist eine Geschichte voller Fehler. Voller tragischer Fehler. Die nicht nur Geld gekostet haben, sondern oft sogar Leben und viel Schmerzen. Aber Gott hat gesagt, ich gebe euch nicht eine Liste von Dingen, die ihr tun müsst, damit ich euch dann segne, sondern ich komme selbst in der Person meines Sohnes Jesus Christus. Und ich lebe das perfekte Leben ohne Fehler für euch. Und ich schenke euch das, meine Gerechtigkeit. Und ich bezahle am Kreuz für alle eure Fehler und nehme alle eure Fehler auf mich. Und ich gebe euch eine Botschaft, die sagt, du musst nicht mehr der Gute sein, damit ich dich segne, sondern ich war gut, damit ich dich segnen kann. Und ich habe für alles bezahlt, was für dich, für deine Fehler und für deine Probleme. Und ich glaube, wenn wir diese Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft der Gnade und der Freiheit, nicht der Pflicht und der Gutmenschseins, wenn wir die nehmen und verstehen, was da eine Kraft drin steckt, dafür, dass wir Fehler machen können. Es geht ja nicht darum, absichtlich Fehler zu machen, aber es geht darum, in eine Freiheit zu kommen, mutig und kreativ in unser Leben hinauszulaufen und zu sagen, ich versuch's. Und ich weiß, es wird wieder schiefgehen, aber ich habe doch einen Gott, der längst dafür bezahlt hat, dass Dinge schiefgehen. Und ich habe die Freiheit und den Mut, aus Gnade zu leben. Und ich lebe in einer Gemeinschaft von Menschen, und das nennen wir Kirche, die anders mit Fehlern umgehen lernt. Eben nicht verurteilend und nicht, das haben wir schon immer gewusst, und nicht bestimmte Leute, die hier bestimmte Dinge gemacht haben, die sind sowieso unten durch. Nein, im Gegenteil, wir sind doch eine Gemeinschaft von Sündern, die alle Gnade bekommen. Und wir können lernen in Kirche, wie wir mit Menschen, die Fehler machen, umgehen. Nämlich gnädig und vergebend. und wissen, dass wir nicht besser sind, sondern dass nur einer besser war. Christlicher Glaube ist nicht, ich bin gut und deshalb nur darauf vertraue ich und dann segnet Gott mich, sondern jemand anders war gut für mich und das war Jesus Christus. Und deshalb segnet Gott mich. Und diese Botschaft hat die Kraft, alles Mögliche zu verändern. Ich glaube, es gibt keine Botschaft, die mehr verändern kann als die, aber sie hat auch die Kraft, uns für Kreativität zu befreien, uns die Angst vor Fehlern zu nehmen und auch in der Art und Weise, wie wir in unseren Familien, in unseren Unternehmen, in unseren Freundeskreisen damit umgehen, wenn Fehler passieren, eine Atmosphäre der Gnade und damit auch der Kreativitätsförderung zu betreiben. Und so möchte ich euch alle einladen, aus dem Evangelium von Jesus Christus kreativ zu werden. Ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen von Gillian Lynn. Gillian Lynn, ich weiß nicht, wer ihren Namen kennt, sie ist eine der weltberühmtesten Tänzerinnen und sie ist zum Beispiel die Choreografin von Cats und Phantom der Oper. Und sie war in den 30er Jahren Schülerin und die Lehrer, die mit ihr damals zu tun hatten, dachten, sie hätte eine Lernschwäche. Sie konnte sich nicht gut konzentrieren. Heute würde man wahrscheinlich sagen, sie hat ADHS, aber das war damals noch nicht diagnostizierbar. Also wurde sie eines Tages mit ihrer Mutter zusammen zu einem Spezialisten, zu einem Arzt geschickt und sie saß dann mit ihrer Mutter dort und sie erzählt, dass sie quasi 20 Minuten lang auf ihren Händen gesessen hat, um irgendwie still sitzen zu können und hat sich 20 Minuten lang angehört, was in ihrem Leben alles falsch ist. Dass sie unruhig ist, dass sie stört, dass sie ihre Hausaufgaben nicht macht, dass sie immer zu spät kommt, sich nicht konzentrieren kann und sowas alles. Was also mit ihr eigentlich falsch ist. Und am Ende ging der Arzt zu Gillian und sagte, ich muss kurz mit deiner Mutter alleine sprechen, wir gehen kurz raus. Es wird nicht lange dauern. Und beim Rausgehen schaltete er das kleine Radio ein, was auf seinem Schreibtisch stand. Und er ging mit ihrer Mutter raus. Und draußen angekommen, sagte er zu der Mutter, beobachten Sie, er wollte gar nicht mit ihr reden, sondern beobachten Sie einfach, was mit dem Kind passiert. Und in dem Moment, wo die Tür fast zu war und sie dachte, sie wäre allein, ist sie aufgestanden von ihrem Stuhl und hat angefangen, sich zur Musik zu bewegen. Hat angefangen zu tanzen. Und dann hat der Arzt zu der Mutter gesagt, wissen Sie was, Ihre Tochter ist nicht krank. Ihre Tochter ist eine Tänzerin. Sie sollten sie mal in eine Tanzschule bringen. Und dann hat die Mutter das tatsächlich gemacht und hat sie mit zu einer Tanzschule genommen und die Gillian Lynn beschreibt, das war der wunderschönste Tag in meinem Leben. Ich kam in eine Tanzschule und da waren nur Menschen, die so waren wie ich. Die alle sich bewegen mussten, um zu denken. Die alle sich ständig irgendwie kreativ bewegen mussten und das, was sie ausdrücken wollten, nicht mit Worten sagen wollten, sondern mit Bewegung. Und wie gesagt, das war so gut. Sie absolvierte eine Tanzschule, ging zur Royal Dance School, hatte eine große Karriere als Tänzerin und gründete dann sogar ihre eigene Tanzschule, traf irgendwann Andrew Lloyd Webber und wurde so zur Choreografin von Cats und Phantom der Oper und einigen der erfolgreichsten Tanzmusicals überhaupt in der Geschichte. Jemand anders hätte vielleicht zu ihrer Mutter gesagt, wissen Sie was, Ihre Tochter muss lernen, sich anzupassen. Sie braucht Medikamente, um sich zu beruhigen, sie muss lernen, stillzusitzen und so zu werden wie andere. Zum Glück hatte sie jemanden, der das kreative Potenzial, was in ihr steckt, sah und ihr die Freiheit gegeben hat, sich zu entwickeln. Und ich glaube, dass Kirche ein Ort sein kann, wie für Gillian Lynn eine Tanzschule, wo wir lernen können, was Gott an kreatives Potenzial in uns hineingesteckt hat. Und ich glaube, dass für mich und für dich persönlich der Glaube an Jesus Christus das werden kann, was für sie Tanzen bedeutet. Nämlich, dass wir dafür geschaffen sind, kreative Wesen zu sein. Und dass Glaube an Gott nicht bedeutet, dass wir lernen müssen, uns anzupassen. Dass wir lernen müssen, gut zu sein. Dass wir lernen müssen, alles richtig zu machen. Dass wir lernen müssen, vor Gott Leistung zu bringen und unsere Pflicht zu erfüllen. Sondern dass Glaube an Jesus Christus genau anders ist als alle anderen Botschaften und Religionen in dieser Welt. Und das Glaube an Jesus Christus bedeutet, er hat alles längst für uns getan, was wir tun müssten. Er hat längst das Leben gelebt, was wir hätten leben müssen. Und er hat längst für alle Fehler bezahlt, die wir jemals begangen haben, begehen und begehen werden. Und wir haben die Freiheit. Wir haben die Freiheit, kreativ zu leben und Kreativität bei anderen Menschen zu fördern und weiterzugeben. Und wenn du diesen Glauben an diesen Jesus Christus schon lange kennst, wenn du selber jemand bist, der vielleicht darin groß geworden ist oder schon lange darin lebt, dann lern vielleicht diese Seite an Kreativität neu kennen. Entdecke, zu welches Potenzial Gott in dich wie in Adam hineingesteckt hat, als er gesagt hat, so, und ihr gebt jetzt mal alle diese Namen. Ihr seid jetzt mal kreativ. Und vielleicht bist du jemand, der diesen Glauben an Jesus Christus noch gar nicht so richtig kennt. Es gibt noch viele, viele andere Dinge, die diese Botschaft von Jesus Christus kann. Aber sie kann auch deine Kreativität fördern. Und sie kann vor allen Dingen dich mit dem zusammenbringen, der die Quelle aller Kreativität und allen Lebens ist, und das ist Gott selbst. Und dann lern diesen Gott kennen. Dazu lade ich ein. Dazu lade ich in Frankfurt immer alle Leute ein, die bei uns bei Nordstern sind. Dazu lade ich hier alle Menschen. Dazu lädt Kirche weltweit alle Menschen ein, dazu zu gehören zu einer Gemeinschaft der Gnade. Zu einer Gemeinschaft der Menschen, die an diesen Gott glauben. Dann lern diesen Gott kennen. Dazu lade ich herzlich ein. Ich möchte gerne zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du in dieser Art und Weise die Welt gemacht hast und deine Kreativität dadurch zum Ausdruck kommt, dass du selbst Quelle aller Kreativität bist und dass du auch uns einlädst mitzumachen, immer noch diese Welt kreativ weiterzuentwickeln, dass wir immer noch Teil deiner Schöpfung sind, die immer mehr kreativ wird, immer so viel schöne neue Dinge entwickelt und entdeckt und dass wir alle, nicht nur die paar Künstler, sondern wir alle Teil dieses Prozesses sind. Bitte hilf uns in einer Gesellschaft, die im Wandel ist und die sich in diese Richtung zu verändern scheint, Menschen zu sein, die uns selbst und auch die, für die wir verantwortlich sind, in diese Richtung zu fördern. Und hilf uns, dass der Glaube an dich da auch eine echte Hilfe wird. Und Vater, vor allen Dingen bitte ich dich, dass du uns allen die Gnade gibst, dass wir die Botschaft deines Sohnes entdecken und verstehen und begeistert werden davon und sehen, dass sie nicht nur uns bei der Frage hilft, dass wir eines Tages sterben und was danach ist, sondern dass sie die Botschaft ist, die unser ganzes Leben schon hier und jetzt befreien und verändern kann. Ich bitte dich, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus und das Evangelium immer neu offenbarst und uns hilfst, es diese Woche anzuwenden. Lass uns diese Woche kreativ sein, Vater. In Jesu Namen. Amen.